Hallo, herzlich willkommen bei Alles auf Anfang. Mein Name ist Eka Petersen und ich spreche mit Frauen, die in ihrem Leben noch einmal ganz von vorne angefangen haben, die eben den Mut hatten, ihr Leben zu verändern, ja, um zufriedener und glücklicher zu sein. Und wenn ich wirklich eins gelernt habe, so aus den letzten Interviews, auch ihr werdet wahrscheinlich für euch irgendwas persönlich mit rausziehen, denn das ist intensiv. Also zumindest ging es mir immer so. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Alles auf Anfang. Sophie Rosentreter ist heute zu Gast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ich muss erstmal durchatmen, weil wir haben gerade schon so viel gelacht, weil wir uns über Schönheitsoperationen unterhalten haben. Warum denn auch nicht?
Und Kinder und Falten. Ja, das ging über die Kinder und den Falten zu den Schönheits-OPs.
Genau. Also wir haben beide noch keine gemacht, aber ich habe schon erzählt.
Also Kinder, ja. Die haben wir gemacht.
Da waren wir schon fleißig. Und dementsprechend sind wir da gelandet. Also ich muss ja erstmal sagen, dass ich dich sehr bewundere, denn wo wir gerade bei den Kindern waren und erzählt haben, wie sie uns so viel geben im Leben. Auch ganz mal Augen runter. Ich habe gerade erzählt, wie ich meine Tochter auch in der Krippe schnell abgeliefert habe. Der andere schon wieder rief, ah, vielleicht wird die Schule geschlossen wegen Corona. Ja, ja. Aber du hast ja, wo wir gerade bei meinem Sohn waren, Lenny Kravitz getroffen. Denn Lenny heißt Lenny, weil ich großer Lenny Kravitz-Fan bin.
Ah, toll. Ja. Ich auch. Ich bin auch mit dem groß geworden. Also das war meine Musik. Und als ich dann bei MTV ihn endlich treffen durfte, das war ein Videodreh in New York in so einer Kirche. Großartig. Und dann war der noch so nett und hat mir Komplimente gemacht. Ha, 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 das war schön.
Oh, ihr hört schon, hier fallen mal eben Namen wie Lenny Kravitz, Keanu Reeves, Red Hot Chili Peppers hast du getroffen. Herrje, ich würde sagen, wir steigen ein ins Gespräch, damit wir einen kleinen Faden drin haben. Also, wir fangen mal an mit deinen Schlagzeilen. Sie kämpfte in den 90ern mit Heidi Klum um einen Modeltitel. Sie war am Playboy. Sie moderierte bei MTV und interviewte Stars wie die Red Hot Chili Peppers oder Lenny Kravitz. Und dann war Schluss. Die Krankheit ihrer Oma setzte alles auf Anfang. Sie sagt, ich weiß, dass Lebensfreude bis zum letzten Atemzug möglich ist.
Das ist schön.
Ja, ne?
Es geht um mich, ne?
Ja, das bist alles du. Ich habe auch echt, als ich das Interview vorbereitet habe, ne, habe ich überlegt, oh Mist, wo fängst du denn mit ihr an? Genau. Das ist so viel. Also, okay, wir probieren's. Also, mit 16 hast du die Schule verlassen, hast gesagt, Leute, ich bin jetzt Model und versuche jetzt mein Glück.
Ja, da bin ich auch so reingestolpert. Irgendwie wie so alles in meinem Leben. Ich stolper in die nächsten Sachen rein und dann fühlt sich das entweder richtig an oder nicht und dann gehe ich den Weg. Eigentlich wollte ich gerade noch irgendwie Tierärztin werden oder prima Ballerina, so gar keine Ahnung vom Berufsleben. Und dann sagte die Mutter meines Klassenkameraden zu mir, los, da ist ein Model-Contest, wir machen da mit von der Zeitschrift Petra und du machst da auch gefälligst mit, weil du bist blond, schön groß. So, und dann bin ich da reingerutscht und bin mit in die Endausscheidung gekommen.
Heidi Klum.
Genau, Heidi Klum hat zu Recht gewonnen. Aber bei mir ging es sofort los eben auch mit den Modelaufträgen. Und das wurde so viel, dass wir uns dann mit den Lehrern zusammengesetzt haben in meiner Schule. Und die haben gesagt, ach, geh doch mal, mach doch mal ein Jahr Auszeit und dann kommst du sonst wieder. Und aus einem Jahr wurden 4 Jahre. So, und dann bin ich nach Athen gezogen, nach London gezogen, nach Wien gezogen. Paris war ich auch noch längere Zeit. Genau, dann war ich viel im Ausland unterwegs.
Wie ist das so als Model? Wie lebt man da so? Also viel Jetset, nichts zu essen, viel zu trinken. Oder wie?
Ja, wie ist das Modelleben? Das ist schon sehr einsam. Auf der einen Seite bunt, klar, und tolle Kostüme. Und also das Modeln selber habe ich sehr gemocht, muss ich sagen. Vor der Kamera stehen, zurechtgemacht werden, tolle Klamotten anzubekommen, dann in einer super Location zu stehen und dem ganzen Leben einzuhauchen, diesem Kunstobjekt, was du in dem Moment auch darstellst. Das ist großartig. Aber es ist nicht so, dass dich das innen drin glücklich macht. Du bist eine Nummer und du bist eine Hülle. So, und dann kommst du rein und der Kunde guckt dich an und mit dem ersten Blick weiß er, ob ihm das gefällt, was er da sieht oder nicht. Und wenn es ihm nicht gefällt, dann lässt er dich das auch spüren. So, und das ist manchmal hart, gegen anzukämpfen und zu wissen, nee, aber es geht ja jetzt nicht um mich, um meine Person. Es geht einzig und allein um mein Äußeres.
Vor allem, wenn ich mir vorstelle, so in dem Alter ist man dann doch irgendwie, auch wenn man schon so selbstständig ist, irgendwie in sich ja unsicher. Und wenn man dann immer wieder bewertet wird, das macht ja mit Sicherheit was mit einem.
Ich habe so ein Schlüsselerlebnis, als ich irgendwann aus London zurückkam und mein Vater mich abgeholt vom Flughafen, stand er da und ich kam auf ihm zu und er hat mich nicht erkannt, weil ich mich so extrem verändert hatte und ich wog 15 Kilo weniger als jetzt.
Was? Und du bist ja jetzt schlank.
Ich sah magersüchtig aus und mein Vater hat mich dann erkannt und hatte sofort Tränen in den Augen. Und das ist, also es ist nicht alles bunt.
Wann bist du dann ausgestiegen?
Ich hatte dann meine Haare abgeschnitten, ganz kurz geschnitten in Paris und wollte dann mal mehr weg vom Katalog hin zu Editorial. Das hat nicht ganz so geklappt, wie ich das wollte. Und deshalb bin ich dann zurückgegangen und habe mein Abitur nachgeholt oder wollte es nachholen. Und auf dem Weg dahin kam MTV an und sagte, willst du nicht? Oh. Und ich schrie, ja!
Ja, du warst in meinem Kinderzimmer, wenn ich mir das so überlege. MTV-Moderator, das ist ja auch der Hammer. Die haben dich angerufen und du bist hin. Und was hast du dann da moderiert?
Ich habe ganz viele unterschiedliche Sendungen moderiert, natürlich auch so Charts, aber mein Format war dann auch in Touch. Das heißt, ich durfte raus und durfte eben Stars treffen, wie die Red Hot Chili Peppers in Moskau sehen und Missy Elliott und Christina Aguilera und ja, auch R. Kelly habe ich in Chicago besucht und solche Leute. Das war großartig.
Glaube ich dir.
Hat Spaß gemacht.
Wir können ja einfach mal in mein Kinderzimmer reinhören, wie du damals geredet hast.
Ihr Lieben, willkommen zu InTouch, heute aus der geilsten Stadt schlechthin aus New York.
Wir treffen jetzt Sarah Connor, die befindet sich schon in diesem Laden.
Okay, let me walk you to the door and all the best to you. Victoria was really, really nice.
Victoria Beckham oder
ja,
was?
Die war so nett. Und ich saß mit ihr in einer Limousine und sie telefonierte mit David. Und sie lachte die ganze Zeit. Und sobald die Kamera angeht, ist sie ja eher, nicht verhärmt jetzt, aber sie will nicht lachen, weil das nicht zu ihrem Image passt. Und das war damals auch schon so. Und eigentlich ist das so eine lustige Granate. Und das fand ich ein bisschen schade, dass sie sich dann nicht so zeigte, wie sie wirklich ist.
So, aber weg von Victoria Beckham, hin zu deinem Job damals. Mhm. Also du bist um die Welt gejettet. Sag mal, deine Highlights so während der Zeit bei MTV?
Für mich war eins der einschneidenden Erlebnisse oder das, was in meiner Erinnerung wirklich festhängt, das ist Marilyn Manson. Ich glaube, auf dem Southside Festival. Und der wurde mir angekündigt, wirklich dramatisch angekündigt. Alle anderen Redakteure sagten zu mir, oh Gott, du Arme, du musst jetzt gleich den interviewen. Ja, das wird schwierig. Der ist nicht so einfach so. Und ich saß dann schon leicht zitternd irgendwie in dem Zelt und wartete auf ihn. Und er kam rein und war total handsam. So, und war richtig nett und erzählte mir davon, dass er irgendwie malt zu Frank Sinatra gerne und wir sprachen so irgendwie über sein Inneres und er machte sich ganz doll sichtbar. Und dann ging er auf die Bühne. Auf der Bühne hat was nicht funktioniert. Das Mikro klang nicht so, wie er es wollte. Und innerhalb von 3 Songs hat er dann so eine Aggression aufgebaut, dass er das Mikro in das Publikum reinpfefferte und sauer von der Bühne ging. Er wiederum war aber der letzte Act nach 3 Tagen Festival und die Meute war so sauer. Alle hatten sie auf ihn gewartet, auf diese Show und nach 3 Songs ging der Typ ab und das war echt haarscharf dabei, ein Riesentumult zu werden und irgendwie mussten andauernd Leute auf die Bühne und beruhigen und sagen, jetzt kommt mal runter. Und es ist nun mal so, der Typ war nie wieder gesehen. Also zumindest nicht da.
Ja, und dann kam ein nicht ganz unproblematisches Angebot, oder?
Während ich noch MTV moderiert habe, habe ich dann das Angebot bekommen, die erste Big Brother Staffel zu moderieren. So, und das habe ich gemacht. Das war auch eine verrückte Reise, irgendwie erste Sendung, die ganze Presse ist aufgestanden und gesagt, wie kann man nur und so ein Format und Menschen verachten und dann noch diese Moderatorinnen oder diese Moderatorin und der Moderator Percy Hoven und irgendwie alle sind sie uns auf die Schultern gestiegen und fanden nicht gut, was wir gemacht haben und fanden das Format auch nicht gut und am ersten Tag der Sendung waren irgendwie 50 Leute da. Und am letzten Tag der Sendung mussten sie das Autobahnkreuz sperren, weil Tausende von Menschen waren angereist und ja, es war ein Riesenhype entstanden und heute ist es total normal, dass man Menschen einsperrt und ihnen zuguckt, ob nun im Dschungel oder im Haus oder wo auch immer.
Ja, und du warst von Anfang an dabei, ne? Mittlerweile ist das ganz normal. Sag mal, aber was bedeutete das eigentlich für deine Karriere?
Naja, dadurch sind wieder Chancen entstanden. Also es kamen tatsächlich danach wieder Formatanfragen, aber ich hatte keine Lust mehr. Ich wollte nicht mehr vor der Kamera agieren. Also das war für mich irgendwie nicht mehr, ich brannte nicht mehr. Okay. Ich spürte, ich muss weiterreisen. Genauso wie beim Modeln irgendwann der Punkt erreicht war, wo ich sagte, okay, ich spüre es nicht mehr, ich fühle es nicht mehr, ist auch da der Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte hinter die Kamera wechseln und möchte die Geschichten erzählen, die ich tatsächlich so sehe und möchte die aber ohne mein Gesicht transportieren. Und dann habe ich angefangen, für Stern-TV Reportagen zu drehen und hatte 45 Minuten Zeit, Themen zu erklären und den Menschen vor der Kamera auch das mitzugeben, was ich hinter der Kamera an Erfahrung gesammelt hatte.
Darauf möchte ich gleich nochmal kommen. Was mich aber vorher nochmal interessieren würde, weil ich glaube, jetzt mit über 40 komme ich da selbst nicht mehr ran, wenn man im Playboy abgelichtet wird, ja. Das Fotoshooting. Ja. Wie war das für dich?
Also ich bin sehr offen aufgewachsen. Ich saß mit meinem Vater als kleines Mädchen nackt in der Badewanne und wir haben uns mit Kirschkernen bespuckt. Also erst die Kirschen gegessen und dann so. Wir waren eine nackte Familie. Also, im Urlaub bin ich immer ohne Bikini rumgelaufen als kleines Mädchen. Das änderte sich dann natürlich mit der Pubertät. Aber wir haben auch, also meinem ersten Schamhaar haben wir einen Namen gegeben. Es hieß Emma.
So. Das ist nicht dein Ernst.
Ja, aber das war ein total schöner Umgang. Ich hatte somit keine Angst, über die Veränderung meines Körpers mit meinen Eltern zu sprechen. Das war großartig und das nehme ich als großes Geschenk. Insofern hatte ich dann auch kein Problem mit Mitte 20, als ich gefragt wurde und mir wirklich sehr viel Geld geboten wurde und ich den Fotografen aussuchen konnte und die Location und meinen Friseur. Und dann sind wir nach Ibiza gereist und haben dann eine Woche schön Fotos gemacht und die waren toll.
Und was kriegt man dafür, darf ich mal fragen?
Ja, 60.000 Mark.
Ja. Oh, ja. Ja, also, ja.
Also für mich war das, ja, das also ist eine Menge, das ist auch Geld. Heute noch viel. Ja. Ja.
Das wollte ich nur mal für mich persönlich noch mal wissen, wie das so ist mit dem Playboy. Ich komme da nicht mehr drüber hinweg. Ich glaube, wenn ich meinem Sohn vorschlagen würde, dass wir sein erstes Schama benennen, ich weiß nicht so genau. Aber das, gut, anderes Thema. Wir versuchen wieder auf unsere Spur zu kommen. Ja. Wir sind chronologisch jetzt gelandet bei.
Du wurdest wieder angezogen, okay.
Genau, du bist wieder angezogen. Ja. Es war für dich damals so, das hat dich alles irgendwie nicht glücklich gemacht. Ja. Wobei ich mir immer so vorstelle, und ich glaube, das geht auch anderen so, wenn man so wahnsinnig erfolgreich ist, man ist im Playboy, alle bewundern einen, könnte man ja auch einfach mal sich auf die Schulter klopfen und sagen, Sophie, das kann nicht jede und darauf kannst du sehr stolz sein. Das hattest du aber nicht, dieses Gefühl.
Das war gut alles so, wie es war. Aber es war jetzt nichts dabei, wo ich sagte, jetzt möchte ich unbedingt bei TAF moderieren oder möchte folgendes Format moderieren. Da war nichts, was mich angesprungen hat. Und ich fand mich jetzt als Moderatorin, ich glaube, ich habe ganz gut im Gespräch agiert. Ich habe viel aus den Leuten rausbekommen. Aber ich fand mich jetzt auch nicht so die Granate. Also das leuchtete jetzt nicht in mir im Sinne, das ist meine Berufung. Mhm. Das habe ich nicht empfunden, nein. Und deshalb wollte ich da nicht weitermachen. Sondern ich habe gespürt, ich muss noch weitergehen. Ich muss was Neues machen.
Wann war dein Alles-auf-Anfang-Moment?
Ganz klar am Grab meiner Großmutter. Logischerweise war sie da schon tot. Und tatsächlich auch am Tag der Beerdigung, wo ich einen Gerontologen kennenlernte, Dr. Jens Buder, und ihm von der Idee erzählte, Filme für Menschen mit Demenz zu machen. Und er sagte, super. Und meine innere Stimme war eh schon am Rufen und Schreien, das ist die Idee. Und er bestätigte das nochmal aus der Szene kommend. Und dann habe ich nächsten Tag bei meiner damaligen Produktionsfirma ja gekündigt oder denen auch noch mit angeboten, wollt ihr da einsteigen, das ist die Idee, die ich habe, da werde ich jetzt hinterhergehen. Und die haben dankend abgewunken und dann habe ich mich alleine selbstständig gemacht und auf den Weg gemacht. Und das war der Moment, wo mein Schicksal rief.
Sophies geliebte Oma Ilse ist nämlich an Demenz erkrankt und sie hat sie mit ihrer Mutter auch sehr lange begleitet. Das erzählt sie uns auch gleich noch alles. Vor allem gibt sie auch wirklich Einblicke in die Krankheit, die ihr vielleicht so auch noch nicht hattet. Aber vorher gab es noch eine Überraschung, die sie mehr berührt hat, als ich vermutet hätte. Du hast dich ja auf den Weg gemacht, eigentlich schon eher, denn als deine Oma Ilse erkrankte, bist du ja schon wieder zurück nach Hamburg gegangen. Du warst vorher in Berlin, hast da gearbeitet, eben hinter der Kamera, aber hast da schon gesagt, meine Oma ist mir so wichtig, ich möchte ihr helfen. Du hattest ja zu ihr ein ganz besonderes Verhältnis und ich weiß, dass sie dir immer was vorbereitet hat.
Zuckerbrot. Oh Gott. Guck. So, ich habe Tränen. Du sollst
dich wohlfühlen bei uns. Und das ist das Zuckerbrot, was deine Oma Ilse dir damals auch immer hingestellt hat.
Oh Gott. Das ist tatsächlich das erste Mal seit wahrscheinlich 30 Jahren, dass ich das wiedersehe. Ja, danke schön. Das ist ganz schön. Das ist so einfach, aber das ist ein Heimatgefühl, beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass mich gerade meine Omi umarmt. Ja, Zuckerbrot. Ganz einfach. Das kam noch aus Kriegszeiten und das hat sie mir immer hingelegt und ich habe es gerne bei ihr oben gegessen. Und jetzt liegt es hier. Ich werde es nicht essen, aber es sieht schön aus. Danke dir.
Ich fand es auch so berührend, als du mal erzählt hast, dass ihr alle drei da immer zusammen im Bett lag nach dem Essen. Also deine Mama, Oma Ilse und du. Ja. Also das fand ich so berührend, was für eine starke Gemeinschaft ihr wart damals.
Ja, total. Meine Großmutter, meine Mutter und ich, wir waren so die drei Weiber, die zusammengehörten und wir waren eine ganz starke Einheit und jeden Mittag haben wir zusammen gegessen. Omi hat gekocht und jeden Mittag haben wir uns danach zusammen hingesetzt und uns gehalten und unsere Liebe bestätigt und wir haben so viel miteinander gelacht und ich höre noch immer diesen Klang ihrer Lache und ich spüre noch immer ihre Hand und ich rieche sie noch immer und das ist ganz heilig, dass ich dieses Geschenk haben darf, genau.
Ich glaube, wenn du das so erzählst, kann man jetzt auch verstehen, warum du sagst, ich hatte die ganze Zeit während meiner Karriere irgendwie in mir was Festes, also irgendwie eine Mauer, auf der ich laufen kann, weil die für dich gebaut wurde, ne?
Genau.
Jetzt, als deine Oma erkrankte, bist du zurück nach Hamburg, hast dich um sie gekümmert. Wie sah das aus?
Naja, ich mehr schlecht als recht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben im Nachhinein wahnsinnig viel falsch gemacht. In erster Linie, wir haben uns keine Hilfe geholt und das ist der größte Fehler. Also die Pflege habe ich jetzt nicht übernommen, sondern in erster Linie hat sie meiner Mutter übernommen. Klar, als Tochter so und dann noch im Haus wohnend war sie die Verantwortliche und hat das auch zu ihrer Verantwortung gemacht. Ich bin ja die Familie so, dass wir gar nicht können, weil wir es nicht wissen, weil wir es nicht gelernt haben. Weder in der Schule noch im Kindergarten noch in der Gesellschaft ist dieses Thema so platziert, als dass man darüber genügend Bescheid weiß, um es alleine zu meistern. Und ich habe dann eher meine Mutter oft unterstützt, damit sie die Stärke hat, um weiterhin diese Pflege zu meistern. Aber meine Mutter ist an dieser Pflege auch zerbrochen. Und wir haben sie um meine Großmutter 7 Jahre noch in der Häuslichkeit gepflegt und wirklich schlimme Momente auch erlebt. Ich habe mich vor meiner Großmutter auf einmal gefürchtet, habe mich vor ihr versteckt. Es war Gewalt teilweise auch im Spiel und Verzweiflung. Aber weil wir oft falsch reagiert haben. So. Und das tut mir wahnsinnig leid im Nachhinein. Aber ich wusste es auch nicht besser und ich mache es mir nicht zum Vorwurf. Was ich mir zum Vorwurf mache, ist, meine Mutter da nicht besser rausgehalten zu haben und sie psychisch mehr unterstützt zu haben. Aber sie wollte auch keine Hilfe annehmen. Das hat aber dazu geführt, und das ist leider eine ganz typische Geschichte, die ich erzähle, dass meine Mutter 2 Jahre und einen Tag nach dem Tod meiner Großmutter ebenfalls verstorben ist, an Krebs erkrankt ist. Und also sie war zu dem Zeitpunkt der Diagnose, war sie schon von oben bis unten voll. Und das ist leider, also dazu gibt es ganze Studien, dass die Menschen, die sich so aufopfern, verhalten, selber zum Pflegefall werden. Deshalb ist es so wichtig, Hilfe anzunehmen. Das ist ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche.
Ja, ich glaube, man denkt auch so ein bisschen, dass man der Person, die man ja liebt, dass man es ihr schuldig ist, oder? Dass man irgendwie denkt, ich möchte ja das Gefühl geben, ich bin für dich da, ich sorge für dich.
Ja.
Ich meine, du hast alles liegen lassen, du hast deinen Job gekündigt und bist hin und wolltest ihr helfen.
Ja, richtig, wobei ich dann auch in Hamburg ja auch gearbeitet habe, aber das ist aus vielen Gründen machen das die Leute heutzutage. Es ist auch schambesetzt, das war es bei uns auch. Also die Nachbarn haben wir jetzt auch nicht groß aufgeklärt, was da gerade mit unserer Mutter bzw. Großmutter passiert. Freunde auch nicht und alle ziehen sich so langsam zurück. Und in dieser Generation hat man natürlich auch noch das Gefühl, ich muss ja, ich bin die Tochter, ich bin dafür verantwortlich. Und außerdem, verdammt nochmal, möchte ich dir auch ein Stück zurückgeben von dem, was du mir alles geschenkt hast. Mhm. Und das hat meine Mutter dann gemacht. Aber das war nicht der richtige Weg so.
Glaube ich auch, diese Überforderung, die man dann in dem Moment spürt, kann man auch nicht so richtig kanalisieren, oder?
Also das geht, wenn man weiß, was da passiert, aber wir hatten ja keine Ahnung. Und kurz nach dem Tod meiner Großmutter und dann dieses sich einarbeiten in die Welt der Demenz und von den Kommunikationsformen wie Validation, integrative Validation, einem Erich Schützendorf und Ergotherapie und Musik und Poesie, was es da nicht alles gibt, zu hören. Und auf einmal fällt es dir wie Schuppen von den Augen und du denkst, ja verdammte Scheiße, habe ich falsch reagiert. Ich habe meiner Großmutter am Anfang immer gesagt, Omi, nun denk doch mal nach. Und das stimmt doch nicht und ist so und so. Omi, denk doch mal nach, ist so ziemlich der dämlichste Satz, den du zu einem demenziell veränderten Menschen sagen kannst. Bloß wir wussten es nicht besser und wir wollten Omi zurück. Da hat uns auch keiner aufgeklärt. Also nach 7 Jahren ist Omi dann ins Heim gekommen und dann gab es so eine Szene, die ich im Nachhinein erst nach meinen ganzen Fortbildungen verstanden habe. Meine Großmutter saß im Heim. Ich kam mit meiner Mutter rein, damals kurz über 60. Und meine Mutter sagte zu ihrer Mutter, na Mutti, wie geht's dir denn? Und Mutti, also in diesem Fall Omi, drehte sich um und guckte meine Mutter an und sagte, diese alte Scherbracke will meine Tochter sein, kann ja gar nicht angehen. So, eigentlich ein total lustiger Moment, wenn man das Wissen hat, um mit Leichtigkeit solche Momente entgegenzunehmen. Und meine Mutter ist daran zerbrochen. Die stand danach weinend vor der Tür und sagte, ich bin ein schlechter Mensch. Ich habe meine Mutter abgeschoben und das ist die Rache. Sie erkennt mich nicht wieder. So, und fing an zu weinen. Dass dieser Rollenwechsel aber ganz normal ist in einer Demenz, hat uns keiner gesagt und auch nicht das Personal, weil das Personal damals schon total überfordert war und keine Zeit hatte, uns pflegenden Angehörigen aufzuklären. Aber Menschen mit Demenz rutschen irgendwann in eine Welt aus Gefühlen zurück, aber auch meistens in das Alter zwischen 5 und 25 bei fortgeschrittener Demenz. Mit anderen Worten, Omi fühlte sich wahrscheinlich wie 20, da kommt da so eine 60-jährige Frau rein und behauptet, ich bin deine Tochter. Natürlich kann das nicht sein aus ihrer Perspektive heraus.
Das ist nicht immer so enorm, weil wenn man überlegt, ich weiß nicht, 1,7 Millionen habe ich, glaube ich, gelesen, gibt es die...
Offiziell.
Ja, genau, offiziell, die an Demenz erkrankt sind. Das ist eine wahnsinnig hohe Zahl und trotzdem gibt es bisher so wenig darüber. Du hast von deinem Alles-auf-Anfang-Moment erzählt, der am Grab deiner Oma war. Da hast du beschlossen, okay, ich werde jetzt Filme drehen, die... Dementiell veränderte Person, sagst du?
Ja, genau,
so heißt es ja eigentlich richtig, auch verstehen können.
Siehst du, und deshalb war die Geschichte davor so wichtig. Also vielleicht nicht das als Model die Geschichte, sondern als Moderatorin. Ich wusste, was es bedeutet, vor der Kamera zu stehen. Und dann als Redakteurin, ich wusste, was es bedeutet, hinter der Kamera zu stehen. Und dann sah ich meine demenziell veränderte Großmutter immer vom Fernseher geparkt, in der stationären Einrichtung, also im Pflegeheim. Und das hat nicht funktioniert. So. Also zum einen Werbung, da kamen sie nicht mit. Dann kamen Nachrichten, die sie total verstört hatten. Dann irgendein Film, wo sie nach 10 Minuten nicht mehr wusste, wer mit wem und so. Also da merkte ich, okay, das geht zu sehr, bestenfalls über den Verstand, sind zu schnelle Schnitte. Das haut nicht hin. Ich brauche einen Film für Omi, der Natur zeigt, Kinder zeigt. Hunde zeigt, irgendwie das, was sie berührt, über die Gefühlsebene und nicht über die kognitiven Fähigkeiten. So. Und dann fing ich an zu recherchieren und da gab es nichts. Und da war ich sicher, das ist der Weg und das würde Omi auch erreichen.
Dann hast du diese Filme gedreht und die hast du dann verkauft.
Oh, das ja, so schnell ging das nicht, aber okay. So zusammengefasst genau. Aber ich habe erstmal Filme gedreht. Ich habe sämtliche Freunde vor die Kamera gezerrt. Ich habe die Filme selber tatsächlich gedreht, also die Kamera selber in der Hand gehalten, geschnitten mit einem Cutter zusammen. Dann habe ich das ausprobiert in stationären Einrichtungen, in der Häuslichkeit, in Tagespflegen, also mit großen Gruppen, kleinen Gruppen, fortgeschrittene Demenz, Anfang von Demenz, so alles gemacht. Über 1,5 Jahre mich fortgebildet, Investoren gefunden. Und dann habe ich gegründet und dann kam Ilses Weite Welt, mein erstes Baby sozusagen, raus.
Ja, sehr erfolgreich ja auch. Mhm. Ne? Also das ist ja wirklich, du hattest zwar zwischendurch kam so ein Tiefpunkt, weil du hast ein Kind bekommen und hast jemand anderem deine Firma anvertraut.
Ja, das ging total nach hinten los. Ich habe einer Frau vertraut. Aber im Endeffekt ist es ja meine eigene Schuld, weil ich habe ihr vertraut. Insofern kann ich ihr das gar nicht vorwerfen. Aber die hat mein Laden vor die Wand gefahren, hat mein Konto geplündert, während ich mein Kind bekommen habe, im Kreißsaal lag, hat sie ihre andere Firma mit Dingen ausgestattet. Aber das Ganze auf unsere Kosten oder meine Kosten. Und dann bin ich in eine Insolvenz reingerauscht, wo ich natürlich nie rein wollte. Aber da bin ich auch gestärkt wieder rausgegangen. Und all diese Tiefpunkte im Leben, wenn man denen irgendwie mit offenem Herzen begegnet und guckt, okay, das ist eine Seite der Medaille, ist echt düster. Aber die andere Seite, was kann ich davon lernen? Was kann ich für meinen nächsten Schritt lernen? Dann kann das auch sehr bereichernd sein.
Also du hattest einige Tiefpunkte, wirklich, wenn ich das jetzt, ne, mit Oma Ilse, mit deiner Mama, dann die Insolvenz.
Ich bin ja selber auch noch an Krebs erkrankt, als Mami gerade gestorben war da und wir sie unter die Erde gebracht hatten und wirklich auch viele Wochen vorher im Krankenhaus verbracht haben, Palliativstationen und so, und dann ist sie zu Hause gestorben. Also das war ein ganz dramatischer und leidensvoller Weg, und dann irgendwie gefühlt nächsten Tag nach dem Tod meiner Mutter hat mein damaliger Freund einen sehr schwarzen Punkt in meiner Kniekehle gefunden, da wo man sich nie anguckt, und meinte, das sieht aber nach Krebs aus, ab zum Hautarzt. Und ich habe mich gewehrt, habe gesagt, nee, ich war jetzt gerade im Krankenhaus und das viele Monate, keine Lust, ich gehe nicht zum Arzt. Dann hat er mich da aber an den Haaren hingeschliffen, und das war gut so. Mit wehenden Faden wurde das Ding noch raus operiert. Melanom, sehr groß, fast in die Blutbahn, und dann wurden mir auch noch Lymphknoten rausgenommen. Und ganz klar, also dieser seelische Schmerz, meine beste Freundin, meine Mutter unter die Erde zu bringen, das war furchtbar. Und auf der anderen Seite habe ich gerade Ilses weite Welt aufgebaut und Preise eingeheimst, und auf der anderen Seite der Tod, der schon wieder an unsere Tür geklopft hat. Und ja, das hat mich krank gemacht, dieser emotionale Schmerz. Das hat meinen Krebs gefördert und hängt alles miteinander zusammen. Deshalb das seelische Wohl, das ist so wichtig. Und solche Schmerzen aber auch nicht wegdrücken, sondern sich angucken. Und ich rede über den Tod. Ich habe ja auch Bücher geschrieben, und unter anderem auch auf meinen Vorträgen erzähle ich davon, wie dieser letzte Moment auch war, meine Großmutter in den Tod zu begleiten, und was dann passierte und wie der Tod kam und sie mitnehmen wollte und sie aber noch gegen ankämpfte. Und das sind so wichtige Themen, die in unserer Gesellschaft irgendwie keinen Platz haben, weil wir denken, sobald wir über Alter, Krankheit, Tod und Pflege sprechen, dann werden wir infiziert, bekommen das auch. Das ist ja Bullshit, das gehört zum Leben, und wenn man diese Tiefen sich anguckt, dann kann man daraus Höhen verwandeln.
Wie hat dich das irgendwie gestärkt, diese ganzen Schicksalsschläge?
Also erstmal hat es mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Ich bin da in dem Thema angekommen, wo ich sagen kann, das ist eine Berufung. Ich fühle mich hier so wohl wie nie zuvor in diesen Themen, eben Alter, Krankheit, Tod und Pflege. Das gibt mir Tiefe, das gibt mir einen Sinn im Leben. Ich kann etwas machen, was sinnhaft ist. So, und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und das Leben ist eben nicht nur bunt und eine schöne Seifenblase, sondern das sind diese Stolpersteine, über die man stürzen muss. Und dann kommt es drauf an, wie stehst du wieder auf und was machst du draus? Und das ist, es ist nicht immer einfach, aber es gibt mir das Gefühl, das jetzt dankbarer entgegenzunehmen.
Diese Sinnhaftigkeit hast du durch die Arbeit gefunden. Wenn du nochmal so zurückblickst, was meinst du, ist wichtig, damit man das schafft?
Also ich glaube wirklich, dass dieses Bauchgefühl, ja, wenn eine innere Stimme dir in irgendeiner Form sagt, mach jetzt einen neuen Podcast oder drehe Filme, sprich über Themen, die Tiefe haben oder was auch immer. Wenn es so eine innere Stimme gibt, die dir ja zuruft, dann bitte dahin hören. Und selbst wenn es total absurd erstmal für andere klingt, also alle anderen standen kopfschüttelnd vor mir und meinten, was wie Filme für Menschen mit Demenz. Und ich wusste, ja, das ist das Richtige. Also je absurder eine Idee, umso besser kann sie fliegen. Insofern, das glaube ich, ist ganz wichtig, dass man sich da selber wieder mehr vertraut. Und wir sind eine Fortschrittsgesellschaft, wo das höher, schneller, weiter zählt, dass ich an erster Stelle. Und diese Krankheit oder dieses Syndrom Demenz, ich glaube, wir können ein Stück weit als Gesellschaft daran gesunden, weil es geht weg vom Ich, es geht weg vom Erfolg, es geht hin zum Wir und es geht zu den stillen Momenten. Also für mich in den letzten Jahren sind die schönsten Momente mit Menschen mit Demenz gewesen. Und da gebe ich immer gerne dieses eine Beispiel, da bin ich ins Heim gekommen, sollte einen Vortrag halten, und dann nehme ich mir immer so 1, 2, manchmal 3 Stunden Zeit und gehe verloren davor und sage auch dem Personal, lasst mich in Ruhe, ich möchte zu euren Bewohnern und ich möchte hier verloren gehen. Und dann komme ich in so einen Raum, da liegen 2 dementiell veränderte Menschen auf Liegen, und die sehen nicht mehr schön aus. Dem Herren läuft Speichel aus dem Mund. Und ja, diese Zeit nehme ich mir und gehe mit offenen Herzen da dran und gehe zu ihm, nehme seine Hand. Und die Tonalität macht wahnsinnig viel aus in dem Moment. Es ist nicht wichtig, was ich sage, aber wie ich es sage. Nehme seine Hand, streiche die und fange mit ihm an zu reden. Erzähle ihm irgendwas über meine Person. Und das ist so, wie so ein Wal gewesen, der so von ganz unten, aus dem tiefsten Meer, so ganz langsam nach oben steigt. Und schwupps war auf einmal da und guckte mich an. Und diese Augen, die mich aus dem Herzen heraus ins Herz herein anschauten und genauso auch zurück, das war so ein Mikromoment der Verbundenheit, als ob ich seine Ehefrau, Enkelin, Tochter, was auch immer war. Und dieser Moment, der war so tief und verbunden. Wir kennen uns nicht, aber das hallt noch immer nach. Und das war echt, das ist das, worum es geht im Leben. Dieser Moment, der begleitet mich noch und gibt mir das Gefühl, etwas Gutes zu tun, einen wildfremden Menschen ein Lächeln zu schenken und etwas zurückzubekommen. Das ist nicht nur Einbahnstraße, sondern das ist Energie, die fließt. Und dafür bin ich dankbar, sowas erleben zu können und dafür das Auge mittlerweile zu haben.
Ich finde das total schön, diese Veränderung an dir gerade zu sehen. Also so jetzt im Verlaufe unseres Gesprächs, als du am Anfang über deinen MTV-Job, Playboy und was weiß ich, worüber wir alles gesprochen haben, warst du immer so... Da merkte man, das ist etwas, worüber du sprechen musst.
Genau.
So, ne? Weil du das natürlich gefragt wirst. Ja. Und jetzt merkt man, das ist etwas, worüber du sprechen möchtest und was dir Sinn gibt. Das ist total schön, das zu beobachten, finde ich.
Ich finde diese Welt der Demenz ist so faszinierend für mich. Der Erich Schützendorf, das ist auch so ein Kommunikationsexperte und mein Mentor, der sagt, das ist das Anderland. Und wir als Volkskundler dürfen dieses Anderland besuchen. Und zwar geht es nicht über die kognitiven Fähigkeiten, die wir haben, sondern es geht um die stillen Momente auch. Und das wieder aushalten zu lernen, einfach nur da zu sitzen und jemand Fremdes die Hand zu streicheln. Das sind so diese feinen kleinen Momente. Das ist Menschlichkeit, das ist das Wir so. Und da geht's nicht darum, erfolgreich und nach vorne und weiter, sondern das ist genau das Gegenteil. Innehalten und Verbindung spüren. Und da liegt so viel Magie und Zauber drin.
Du würdest niemals wieder tauschen wollen, oder?
Never ever. Ich habe auch gerade diese Diskussion, meine Freundinnen sagen, ich sollte doch unbedingt zu Dancing with the Stars oder wie dieses Format heißt.
Ja.
Gehen, will ich nicht. Ich will nicht mehr. Also alles, was mir auch außerhalb von Thema Demenz und Pflege angeboten wurde, habe ich immer abgelehnt. Ich will da nicht wieder zurück. Ich finde, solche Formate haben total ihre Berechtigung, aber da sehe ich mich nicht mehr. Das ist nicht mehr meine Aufgabe.
Ja, wir sind am Schluss angekommen, Sophie, aber ich möchte dich nochmal bitten, dass du uns dein AAA, also AAA für alles auf Anfang, deinen Gedanken nochmal mitgeben kannst, den wir jetzt hier so rausziehen können.
Es ist nicht einfach, gar keine Frage. So, und ich habe ja auch nicht nur Ilses Weite Welt, sondern ich mache ganz viele andere Dinge. Und jetzt normalerweise bin ich 150 Tage im Jahr unterwegs und gebe Schulungen. Das fällt komplett weg. So, und ich muss mich jetzt gerade wieder neu aufstellen und daran nicht zu verzweifeln, dass Türen zugehen, sondern sich dahin wenden, wo geht die neue Tür auf und da die Energie rein zu channeln. Das ist nicht einfach. Optimismus ist nicht einfach, so, das kostet Kraft, aber verdammt nochmal ist es es wert. Insofern versucht euch gut einzustellen, egal was ihr dafür braucht, ob es nun das Yoga, die Kinder, der Sex oder das Glas Wein ist, I don't care. Aber stellt euch positiv ein und dann gehen wieder neue Türen auf, tut euch zusammen. Wenn man Wissen hat, bringt es nach draußen. Dieses, das behalte ich für mich und dann gucke ich mal, wie ich das alleine, das ist Bullshit. Tut euch mit denen zusammen, die auch schon was können und dann geht's weiter. Ich habe so geile neue Projekte am Start, aber weil ich mich nicht verkrieche und weil ich optimistisch bleibe.
Punkt, Ausrufezeichen. Ja. Sophie, es hat mir sehr viel Spaß
gemacht. Ja, mir auch.
Vielen, vielen Dank.
Reden wir jetzt weiter über Botox.
Ja, und nächste Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge Alles auf Anfang hier in der ARD Audiothek. Und wenn ihr irgendwie Kritik habt, ihr habt Wünsche, ja vielleicht sogar selbst eine Alles auf Anfang Geschichte, meldet euch gerne bei mir über die sozialen Medien, also Insta oder LinkedIn oder per Mail an allesaufanfang@ndr.de. So, bis wir uns wieder hören, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Anja Martinis Abenteuerdiagnose nämlich. Vielleicht kennt ihr Dr. House, das geht so in die Richtung. Also Also es sind so Medizinkrimis. Da hat jemand völlig rätselhafte Symptome und keiner kann irgendwie weiterhelfen. Und dann wird sich auf die Suche begeben. Was hat dieser Mensch eigentlich? Und irgendwann kommt die rettende Diagnose und die ist dann total überraschend. Also wirklich, man ist zum Schluss, staunt man irgendwie und nimmt da was mit. Es lohnt sich mal reinzuhören, natürlich auch hier in der ARD Audiothek. Bis nächste Woche. Tschüss.